Sie hören den Kurier.
Corona begleitet uns mittlerweile gefühlt eine Ewigkeit. Nicht nur hier im Podcast, sondern vor allem im täglichen Leben durch die Einschränkungen und geltenden Maßnahmen. Bei immer mehr Menschen geht es jedoch weit darüber hinaus, denn sie leiden auch noch lange nach einer durchgemachten Corona-Erkrankung an zahlreichen Beschwerden. Stichwort Long-Covid. Aber um welche Beschwerden handelt es sich hier in den meisten Fällen und wie schwer sind diese? Betrifft so etwas nur jene Personen, die einen schweren Verlauf durchmachen oder auch jene, die vielleicht gar nicht merken, dass sie an Corona erkrankt sind? Und kann uns die Impfung vor solchen Langzeitbeschwerden schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen hört ihr gleich von Dr. Ralf Harun Zwick. Er ist Lungenfacharzt und Internist der Therme Wien Med. Im Interview erzählt er auch von Long-Covid-Betroffenen, die er selbst betreut hat und warum Corona so besonders heimtückisch ist. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Neues Corona-Thema bedeutet auch, dass ihr ein neues Update zu den derzeitigen Corona-Zahlen bekommt. In den letzten 24 Stunden sind 2678 neue Corona-Fälle in Österreich gemeldet worden. Laut den Experten des Covid-Prognose-Konsortiums hat die dritte Welle scheinbar ihren Höhepunkt erreicht. Das große Aber: Auch wenn die Neuinfektionen, mit Ausnahme Vorarlbergs, weiterhin rückläufig sind, bedeutet dies keine rasche Entlastung der Spitäler, denn hier wirkt alles nur zeitverzögert. Bei den Intensivbetten wird demnach vorerst nur ein geringer Rückgang spürbar sein. Was sehr wohl spürbar ist, ist, dass der Altersdurchschnitt bei den Intensivpatientinnen und Patienten immer weiter zurückgeht. So ist etwa die Hälfte aller Intensivpatienten in Wien jünger als 59. Auch junge Menschen sind also immer häufiger von schweren Verläufen betroffen. Und auch wenn es um das Thema Long-Covid geht, sind junge Menschen, die eigentlich topfit sind und eigentlich nicht zu einer Risikogruppe zählen, schon lange nicht mehr auszunehmen. Aber was genau steckt überhaupt hinter dem Begriff Long-Covid? Welche Menschen sind am häufigsten betroffen und vor allem, um welche Beschwerden handelt es sich in solchen Fällen? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Dr. Ralf Harun Zwick verbunden. Er ist Lungenfacharzt und Internist der Therme Wien Med und betreut selbst viele Patientinnen und Patienten nach einer Covid-Erkrankung. Herr Zwick, Long-Covid wird im Moment immer mehr Thema. Können Sie zu Beginn noch mal kurz erklären, um was es sich da genau handelt, beziehungsweise ab wann spricht man eigentlich von Long-Covid?
Wir haben jetzt über 12 Monate Covid hinter uns und diese Pandemie hat uns immer wieder vor überraschende Dinge gestellt. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, wo es begonnen hat, wussten wir nicht, dass Dinge wie Geruchsstörungen oder so in der Form vorkommen können. Jetzt weiß das jedes Kind, genauso weiß jeder Mensch, was eine FFP2-Maske ist. Das war früher nur Spezialisten bekannt, was die Unterscheidungen der Masken betrifft. Und genauso ist es mit der Covid-Erkrankung, wo wir extrem viel dazugelernt haben im akuten Bereich. Und ich bin in der Rehabilitation tätig und als Lungenfacharzt sehe ich sehr, sehr viele Menschen. Und wir sind draufgekommen in den letzten Monaten, ungefähr seit 6 bis 7 Monaten nimmt das extrem zu, dass Menschen, obwohl sie vermeintlich genesen sind, noch immer an Problemen leiden. Daraus hat sich erst im Dezember, Jänner eine Leitlinie entwickelt in England, die NICE-Leitlinien, und die haben versucht, diese Beschwerden unter einen Hut zu bringen. Und die unterscheiden also die Covid-Erkrankung, die Beschwerden machen kann 4 Wochen lang, von der Erkrankung, die dann noch weiter Probleme macht. Das heißt, länger als 4 Wochen heißt, das ist etwas, was anhält. Und es gibt dann eine Begrifflichkeit, das ist das Post-Covid-Syndrom. Als Post-Covid-Syndrom wird bezeichnet Beschwerden, die länger als 12 Wochen, also länger als 3 Monate andauern. Das zur Begriffsdefinition. Und Long-Covid ist ein Überbegriff, der vermutlich durch Patienten selbst entstanden ist, über Hashtags in USA, genauso wie die Long-Haulers gab es dann das Long-Covid. Und das ist ein Überbegriff für Beschwerden, die länger als 4 Wochen andauern und auch länger als 3 Monate andauern können. Und das ist sehr, sehr schwierig, diese Begriffe auseinanderzuhalten, wie Sie merken. Mhm. Und das Problem ist, sie werden leider von allen vermischt, sowohl von den Medien wie auch von den Ärzten. Und ich sehe dann immer Leute mit Post-Covid-Long-Covid oder Long-Covid-Syndrom. Das ist also so nicht vorgesehen, sondern Long-Covid ist ein Überbegriff für verschiedene Beschwerden, die länger als 4 Wochen dauern. Und Post-Covid-Syndrom länger als 12 Wochen, also 3 Monate. So ist die Definition in diesen Leitlinien.
Mhm. Wenn wir hier von Beschwerden, die länger als 4 Wochen oder eben auch als 12 Wochen andauern, reden, von welchen Beschwerden sprechen wir denn da in den meisten Fällen?
Das Problem ist, dass Covid eine Erkrankung ist, die vom Kopf bis zu den Zehen reicht, wie ich sprichwörtlich sage. Das heißt, wenn wir beim Kopf beginnen, es sind neurologische Beschwerden. Dieser Virus ist heimtückisch. Es spielt hier einerseits der Virus selbst eine Rolle, andererseits die Immunreaktion, die hier überschießend ist, eine Rolle. Und die führt zu Veränderungen im neurologischen System. Sprich, diese Leute haben Gedächtnisstörungen. Es sind beispielsweise Reporterinnen und Reporter, die sagen, früher habe ich für einen Bericht eine halbe Stunde gebraucht, jetzt brauche ich 2 Tage dafür, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Das heißt, es ist die Konzentrationsfähigkeit massiv beeinflusst. Das kann aber schlimmer sein. Das kann bis zu massiven Gedächtnislücken führen. Das kann sein, aber auch bei Patienten, wo ich es erlebt habe, die Tage oder eine Woche sich nicht mehr erinnern können, was damals passiert ist. Je nachdem, wie schwer der Verlauf war. Es ist ganz typisch, dass Leute, die auf der Intensivstation waren, sich an diese Zeit nicht erinnern können. Es ist aber nicht typisch, dass Leute, die diese Intubation und den Tiefschlaf nicht hatten, das auch haben. Und wir sehen zunehmend Menschen, die vermeintlich milde Verläufe hatten, die sagen, mir fehlen 1, 2, 3, 4, 5 Tage in meinem Leben. Und die waren aber da alleine zu Hause und hatten diesen vermeintlich milden Verlauf und die fallen unter die Genesenen. Das sind sie tatsächlich nicht. Und das ist allein ein Teilbereich des Kopfes und Sie sehen da schon, wie schwierig es wird.
Mhm.
Darüber hinaus ist es die Lunge mit den entsprechenden Symptomen wie Atemnot und Husten. Das ist hinlänglich bekannt. Darüber hinaus ist es das Herz mit Beschwerden wie Herzstolpern, Herzrasen, massive Beschwerden bei der kleinsten Belastung. Die eingeschränkte Leistungsfähigkeit ist ein Symptom, das sehr, sehr viele Dinge betrifft. Es ist die Muskulatur, die eingeht. Die Leute verlieren Gewicht. Die haben 10, 15 Kilogramm Gewicht verloren. Das ist jetzt kein Fettgewebe, was die verlieren, sondern es ist Muskulatur, was die verlieren. Die Leute haben Magen-Darm-Probleme, was ein Problem ist, weil sie Gewicht wieder zunehmen müssen im Sinne von Muskulatur, aber nicht bei sich behalten können. Die Geschmacksstörungen, die Geruchsstörungen, die hinlänglich bekannt sind, können besser werden, können aber nach Wochen und Monaten wieder auftreten. Es gibt dermatologische Probleme an der Haut, die plötzlich auftreten. Es gibt Haarverluste, die plötzlich auftreten nach Wochen und Monaten. Es gibt blaue Flecken, die durch Blutungsstörungen sein können an den Füßen. Es gibt neurologische Probleme an den Beinen, dass die Patienten ein Kribbeln, Schmerzen spüren, die neurologisch abgeklärt gehören. Um nur kurz einen Überblick zu geben, was vom Kopf bis zu den Füßen jetzt in aller Kürze alles sein könnte.
Mhm. Gut, diese kurze Liste ist ja doch auch jetzt schon wirklich lang.
Absolut.
Jetzt haben Sie gesagt, wir lernen in dieser Pandemie stetig dazu. Wir wissen ja auch noch lange nicht alles über das Virus. Kann man Stand jetzt schon irgendwie eine Verbindung herziehen zwischen dem Post-Covid-Syndrom und der Schwere des Verlaufs? Also ist es wahrscheinlicher, Sie haben es vorher schon ganz kurz angesprochen, aber vielleicht auch im großen Bild gesehen, ist es wahrscheinlicher, nach einem schweren Verlauf am Post-Covid-Syndrom zu erkranken oder auch lange eben Symptome zu haben? Oder kann das genauso leicht auch bei einem asymptomatischen Verlauf sein, wo ich vielleicht am Anfang gar nichts davon merke?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und wir wissen, zumindest jetzt seit Jänner gab es eine große Arbeit mit 1700 Patienten, die haben sich angeschaut, was mit stationären Patienten ist. Das waren chinesische Patienten, die stationär waren, zum Teil schwer krank, zum Teil weniger schwer krank, zum Teil auf der Intensivstation, zum Teil nicht auf der Intensivstation. Und man hat die 6 Monate danach angeschaut und hat gesehen, dass 75% dieser Menschen noch Beschwerden haben. Das heißt, jeder, der stationär war, da verstehen wir das. Und da akzeptieren wir das auch, weil das kennen wir von früheren Erkrankungen. Wenn du schwer krank bist und auf einer Intensivstation bist, dann kann es durchaus einmal mehrere Monate dauern, bis du dich davon erholst. Wenn der jetzt nur auf der Station war, kurz Sauerstoff bekommen hat, dann wird er sich rasch innerhalb von 1-2 Monaten erholen. Das verstehen wir alles. Aber das Bild, das wir jetzt sehen, was als Long-Covid allgemein bezeichnet wird, mit diesen vermeintlich milden Verläufen, das heißt, das sind junge Menschen, die gesund sind, 20- bis 50-Jährige, die Sport machen, die keine Medikamente haben, die keine Risikofaktoren haben, die zu Hause waren einige Tage und dann nach Wochen und Monaten noch immer Beschwerden haben. Das haben wir in dieser Häufung und in dieser Komplexität so noch nicht gesehen und das ist auch so nicht zu erwarten. Und das unterscheidet diese Erkrankung sehr stark von dem, was wir bisher kennen.
Das heißt, wir können auch nicht sagen, okay, es sind jetzt eher ältere Leute und Risikopatienten davon betroffen oder es ist wahrscheinlicher, dass die davon betroffen sind, sondern es kann genauso bei Jungen, vielleicht sogar Kindern passieren.
Sie haben völlig recht. Es ist so, dass sich das in den letzten 7-8 Monaten dramatisch gedreht hat. Ich habe letztes Jahr im Sommer viele ältere Menschen gesehen, die Probleme hatten. Ich sehe jetzt in den letzten 3-4 Monaten fast nur noch junge Menschen, die diese milden Verläufe haben. Und auch vermehrt Leute, die diese milden Verläufe hatten. Ich habe heute zum Beispiel gerade einen Menschen gesehen, der hatte im April letztes Jahr die Beschwerden. Der ist 33 Jahre alt. Und der bricht vor mir zusammen. Der sagt, er ist fertig, er kann nicht mehr. Mhm. Und ich habe mühsam in 45 Minuten versucht, für den ein Bett zu organisieren in einem Spital, dass man den einmal durchcheckt, weil der wird geschickt von A nach B. Und jeder sagt, ja, das wird schon wieder. Mhm. Aber so ist das nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, das wir in dieser Form noch nicht gesehen haben. Und zum ersten Mal muss ich sagen, dass diese klinische Erfahrung, die du hast als Arzt, wenn du viele Jahrzehnte lang diesen Job gemacht hast, und das habe ich, die zählt nicht mehr. Weil, wie sie richtig gesagt haben, es kommt ein junger Mensch herein bei der Tür und du denkst dir, na, das wird 5 Minuten dauern und der wird kein Problem haben und bei der Tür rausgehen. In Wirklichkeit ist er kränker als der 75-jährige Patient, der vorher da war, für den du 5 Minuten gebraucht hast. Und du musst dich 45 Minuten mit dem ganz genau beschäftigen und du kommst drauf, du hast nicht erfasst, wie komplex dein Problem ist und deswegen brauchst du Hilfe, du musst ihn ins Spital schicken, damit der entsprechend angeschaut wird. Das heißt, ja, Sie haben recht, wir haben jetzt zunehmend junge Menschen ohne Vorbeschwerden, ohne Vorerkrankungen, ohne Medikamente, die super leistungsfähig waren und die können nicht mehr.
Mhm. Sie haben jetzt schon kurz angesprochen den Punkt Therapie von Long-Covid oder vom Post-Covid-Syndrom. In Großbritannien sollen ja jetzt bis Ende des Monats Zentren geschaffen werden, in denen Long-Covid-Patientinnen betreut werden. Brauchen wir sowas Ihrer Meinung nach denn auch dringend in Österreich, wenn da einfach schon so viel Not da ist oder so viel Bedürfnis danach da ist?
Also zwei Dinge hierzu. Ich bin involviert in der Erarbeitung von Leitlinien zu diesem Thema. Und Sie können sich denken, aufgrund von dem, was wir kurz besprochen haben, wie komplex die Problematik ist. Mhm. Wir müssen jetzt erarbeiten für den Allgemeinmediziner und der ist das Zentrum des Wesens in Österreich. Wir haben zum Glück ein wunderbares Gesundheitssystem in Österreich und das ist, das kann man durchaus behaupten, einmal besser als das in England. Ja? Und wir haben hier sehr gute Strukturen über den Hausarzt, der dann entsprechend an Spezialisten verweisen kann. Und wir haben Gott sei Dank so viele Spitäler, die exzellent Versorgung ermöglichen, dass wir jetzt noch immer nicht im Gegensatz zu Italien oder im Gegensatz zu England in einen Bereich gekommen sind, wo das System gekippt ist. Das heißt, ich denke, das Erste, was wir machen sollten, ist, diese Leitlinien möglichst rasch publik zu machen. Und ich arbeite da zusammen mit deutschen Kollegen. Das wird in den nächsten Wochen fertig sein, um einmal dieses Wissen flächendeckend publik zu machen, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt diese Zentren schon in Österreich, selbstverständlich. Ja, ich bin beispielsweise jemand, der jeden Tag Dutzende dieser Menschen sieht, nicht? Es gibt in Innsbruck beispielsweise eine Kollegin, mit der ich gerade telefoniert habe von der Pneumologie, die Frau Dr. Löffler, die exzellente Arbeit leistet und die mir gesagt hat, sie hat schon über 1000 Patienten jetzt ambulant gesehen und die auch regelmäßig publiziert ihre Daten und hohe Anerkennung dafür findet. Wir haben auf jeder Uniklinik mehrere dieser Zentren. Ich weiß, dass im AKH sowohl auf der Kardiologie wie auch auf der Lungenabteilung solche Post-Covid-Ambulanten vorhanden sind. Es gibt jetzt nur im Wiener Bereich, den ich halt gut übersehen kann, in jedem Spital solche Ambulanzen, selbstverständlich im Kaiser Franz Josef, wo der Professor Wenisch exzellente Arbeit leistet, wie auch beispielsweise im Wilhelmine-Spital beim Kollegen Funk oder im Krankenhaus Nord beim Kollegen Wallipur die Möglichkeit, dort in die Ambulanz zu gehen. Sie können in jede Lungenambulanz gehen, auf der Baumgartnerhöhe oder im Krankenhaus Hietzing, und werden dort von Experten entsprechend betreut. Und all diese Systeme gibt es. Und jetzt aus dem Boden zu stampfen, interdisziplinäre Einheiten von Experten, die das können, ist schwierig. Genauso wie schwierig ist, wenn wir irgendwo einen Respirator in ein Kongresszentrum stellt, dann muss man Leute finden, die 10, 15 Jahre Erfahrung haben und die diesen Respirator bedienen können, nicht? Und ich brauche eine Krankenschwester, die diesen Intensivpatienten dann auch betreuen kann. Es bringt also nichts, eine Infrastruktur zu bauen, sondern ich brauche die Menschen, die das Know-how haben, um diese Infrastruktur zu bedienen. Und das müsste man sich ganz genau anschauen, wie diese 68 Zentren in England sind. Und die werden genauso sein wie das, was ich Ihnen geschildert habe, dass an den Krankenhäusern und an den Orten, wo Expertise vorhanden ist, diese gebündelt wird. Und das ist etwas, was automatisch schon passiert bei uns.
Sprechen wir noch ganz kurz über die Impfung. Die Impfung schützt ja nicht zwangsläufig davor, dass ich mich mit Corona infiziere, sondern dass der Verlauf nach bester Möglichkeit möglichst gering ist. Wissen wir derzeit schon, ob die Impfung auch vor den Long-Covid oder vor den Langzeitfolgen schützen kann?
Nein, das können wir nicht wissen, weil per Definition die Long-Covid-Situation erst nach Wochen und Monaten eintritt. Wir haben die Impfung erst seit wenigen Wochen und können das jetzt noch überhaupt nicht beurteilen. Was man aber grundsätzlich sagen kann ist, warum entsteht Long-Covid? Es gibt mehrere Überlegungen dazu. Einerseits ist dieser Virus heimtückisch. Es könnte sein, dass der sich wo versteckt. Es gibt Hinweise darüber, dass im Magen-Darm-Trakt, im Darm, dieser Virus versteckt sein könnte. Die Hypothese ist, wenn ich mich impfe, boostere ich mein Immunsystem so, dass ich das wieder loswerde. Das Zweite ist, dasselbe kann auch passieren im neurologischen System. Das wissen wir von Erkrankungen wie der Gürtelrose beispielsweise. Da ist ein Virus, der versteckt sich und der kommt dann wieder unter Stress. Auch in dieser Situation ist es so, dass die Impfung per se positiv ist. Das heißt, wir überlegen uns derzeit, ob nicht eine Impfung das Long-Covid-Problem positiv beeinflussen könnte. Diese Daten gibt es schon vereinzelt und da sammeln wir immer mehr Daten. Das heißt, ich rate den Leuten dazu, die Long-Covid haben, sich impfen zu lassen, um diese Möglichkeit zu nutzen, dass man das Immunsystem in positiver Weise beeinflusst, um diesen Virus loszuwerden, wenn er sich irgendwo versteckt. Das zweite Problem ist eine überschießende Immunreaktion. Es sind hauptsächlich junge, gesunde, topfitte Leute betroffen. Es könnte sein, dass diese überschießende Immunreaktion, die haben, dazu führt, dass dieses Long-Covid entsteht. Auch hier könnte die Impfung schützen. Dritter Punkt ist, wenn ich keine Corona-Erkrankung hatte und jetzt jung und gesund bin und mich impfen lasse, dann bin ich geschützt. Ich habe Dutzende Freunde und Verwandte, die mich angerufen haben und gesagt haben, ich habe Covid. Und da sage ich, na, wie ist denn der Verlauf, weil sie geimpft waren? Ja, ich habe ein bisschen einen Schnupfen und so weiter. Das ist jetzt ganz anders, nämlich was die Impfung schafft ist, wie sie richtig gesagt haben, dass ich diese schweren Verläufe vermeide und dass ich vor allem Todesfälle vermeide. Ich schütze also die Intensivstationen, ich vermeide Intensivaufenthalte. Und damit schließe ich einmal aus, dass 76% der Patienten dann nach 6 Monaten noch Beschwerden haben. Das ist der eine Punkt. Und auch bei den jungen Leuten ist es so, dass diese Verläufe dann so extrem mild sind, dass sie gar nichts spüren und das nur Zufallsbefunde sind, weil wir uns ja noch immer regelmäßig testen. Und dann heißt es, du, ich bin jetzt positiv getestet worden, aber ich habe gar nichts gemerkt. Und dass diese Leute dann Long-Covid bekommen, ist auszuschließen.
Abschließend noch eine letzte Frage, vielleicht können Sie die kurz beantworten. Ja. Was raten Sie jetzt Betroffenen, die vielleicht zu Hause sitzen nach einer Corona-Erkrankung und merken, dass sie auch lange danach noch Beschwerden haben, aber auch nicht ganz wissen, wohin jetzt mit ihren Beschwerden, weil Sie sagen, da wird man oft von einem Arzt zur nächsten Ärztin geschickt. Was raten Sie diesen Personen? Wie sollen die jetzt vorgehen?
Es sind drei Ärztegruppen involviert neben dem praktischen Arzt. Der praktische Arzt sollte zuweisen zu einem Lungenfacharzt und der sollte die Lunge entsprechend überprüfen. Dann sollte der Internist oder Herzspezialist das Herz entsprechend überprüfen. Und der dritte ist der Neurologe, der das neurologisch überprüfen sollte, je nach Beschwerden. Wenn ich Atemnot habe, sollte ich zum Lungenarzt. Wenn ich Herzbeschwerden habe, zum Herzspezialisten. Und wenn ich neurologische Probleme habe, zum Neurologen. Das ist einmal das eine. Und die machen dann das, was sie wissen. Und jeder in Österreich diesbezüglich ist informiert, was da zu tun ist. Und der zweite Punkt ist, dass eine Rehabilitation deutlich hilfreich ist. Wir haben jetzt Erfahrung gesammelt mit, wir haben jetzt 190 Patienten, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei uns auf der Liste und haben Erfahrungen gesammelt, dass sich alle bessern. Ich habe nicht einen einzigen Patienten gesehen, der nach der Rehabilitation nicht besser war. Warum? Diese Patienten haben häufig unentdeckt eine Atemmuskelschwäche. Die Atemmuskulatur ist geschwächt und die verursacht Atemnot. Das wird nicht gemessen, weil es im niedergelassenen Bereich nicht bezahlt wird. Das zweite ist, diese Patienten haben eine Diffusionsstörung. Das heißt, der Sauerstoff kann nicht so gut ins Blut übertreten. Das ist etwas, was leider Gottes im niedergelassenen Bereich auch nicht bezahlt wird und deswegen häufig nicht gemessen wird. Und diese Sachen bessern wir, wenn wir die Patienten rehabilitieren. Der nächste Punkt ist, dass die Muskulatur abgebaut hat. Diese Dinge verbessern wir. Wir machen Atemphysiotherapie und sonstige physiotherapeutische Maßnahmen. Das hilft, diese Erschöpfung, die die Patienten haben, besser in den Griff zu bekommen. Und wir haben jetzt gelernt, diese Patienten so zu trainieren, das Codewort heißt Pacing, nämlich weniger ist mehr, nämlich dass wir ganz, ganz vorsichtig wie ein rohes Ei diese Patienten behandeln und versuchen sie ganz, ganz vorsichtig in ihrer Leistung zu steigern. Und das ist derzeit die einzige Therapie, die es wirklich kausal gibt. Das heißt, die einzige Therapie, die wir den Patienten anbieten können, ist eine entsprechende Rehabilitation, die man überall flächendeckend in Österreich machen kann, stationär wie in Ballungszentren ambulant. Und all diese Leute kennen sich aus und wissen, wie das zu machen ist.
Aber das heißt auf jeden Fall abklären lassen und nicht abwarten, bis es sich...
Wie ich gesagt habe, der erste Punkt ist die Abklärung über den Hausarzt, die entsprechenden Spezialisten und im Anschluss daran eine Rehabilitation, wenn es notwendig ist. Das entscheidet dann der Facharzt.
Okay, ja? Herr Zwick, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, für Ihre Einblicke. Gerne. Und wünsche Ihnen alles Gute noch bei Ihrer weiteren Arbeit.
Gerne, danke vielmals.
Covid reicht also vom Kopf bis zu den Zehen und ist äußerst heimtückisch. Ein Grund mehr also, sich an die Maßnahmen zu halten, also soziale Kontakte reduzieren, Abstand halten und Maske tragen. Eine gute Seite hat das Zuhausebleiben immerhin. Das nervige, ewige Parkplatzsuchen, von dem Herbert Grönemeyer in seinem Lied Mambo singt, bleibt einem erspart. Ich weiß, das ist zwar auch kein richtiger Trost, aber zumindest besser als gar keiner. Und das Lied macht irgendwie gute Laune. Deswegen spielen wir es euch jetzt noch zum Abschluss.
Ihr könnt sich backen, das Ganze vergessen. Haben alles im Griff, weit und breit. Ah, ich drehe schon seit Stunden. Hier sind meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Tritt mein Kaffee und Kuchen und ich kurfe rum.
Wenn ihr noch mehr gute Laune braucht und genug von Corona habt, dann hört doch gleich in unseren Alles außer Corona-Podcast mit Michael Nirvarani, Klaus Eckel und Omar Sasam hinein. Einfach auf kurier.at/podcast gehen. Und wenn euch unser Daily-Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit am Start.
Ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Drück mein Kaffee und Kuchen.